So, ich freue mich nochmal hier zu sein. Herzliche Grüße wieder mal von meiner Frau, die nicht dabei ist, habt ihr gemerkt. Unterstellt bitte keine böse Absicht, sie hat Dienst zu Hause in der Gemeinde. Du hast von Bergen gesprochen, von neuen Abschnitten, die wir mit Hilfe unseres Gottes bewältigen können. Und ich glaube, die Personen, um die es geht, das waren relativ normale Menschen mit einem relativ unnormalen Gott. Und das ist, glaube ich, eine gute Kombination. Ich würde heute gerne über Menschen was sagen in der Bibel. Also über die habe ich mir ehrlich gesagt noch nie groß Gedanken gemacht. Also denkt mal an euren letzten Film, den ihr gesehen habt. Vielleicht war der ein oder andere sogar schon mal im Kino. Denkt mal an den letzten Kinofilm. Und gegen Ende des Films, was passiert da? Also gegen Ende des Films läuft der Abspann. Und meistens geht, also jetzt sind wir bei einem Hollywood-Film, ne, und natürlich hat er sie sich noch bekommen, trotz aller widrigen Umstände, hat es gerade noch so zu einem Happy End auf ganzer Linie gereicht. Und der Abschiedskuss ist die letzte herzzerreißende Szene und das Licht geht an und der Abspann des Films läuft. Was mache ich? Okay, der Film ist durch, ich stehe auf. Wer von euch hat schon mal den Abspann eines Films beachtet? Das ist gut. Also wirklich bis zum Ende durchgeharrt, sehr gut. Bei mir ist es oft so, Licht geht an, Abspann läuft. Es war ja erst die Spätvorstellung, ist jetzt erst 2:30 Uhr nachts. Was mache ich mit dem Rest des Abends, überlege ich mir dann noch und so. Und gehe dann schon in Gedanken das durch, was ich als nächstes tun kann. Heute würde ich gerne, und das jetzt mit allem Respekt gesagt, den Abspann eines Briefes von Paulus vorlesen. Und erschrickt bitte nicht, da kommen jetzt Unmengen von Namen. Also es ist wie bei einem Film. Zum Schluss kommen Unmengen von Namen. Und stellt euch mal vor, wie hätte der Film ausgesehen, wenn diese ganzen Namen, die am Ende durchlaufen, wenn die nicht beteiligt gewesen wären an diesem Film. Also Demi Moore hätte sich die Haare selbst machen müssen und Denzel Washington hätte selbst sich die Maske machen müssen und was auch immer. Ich würde gerne nochmal mit allem Respekt gesagt, den Abspann des Kolosserbriefes vorlesen. Und dann den Abspann anhalten. Und normalerweise, wo ich schon im Aufbruch bin, diesen Abspann anhalten, nochmal den Spot anmachen. Auf, wahrscheinlich schaffen wir nicht mehr als 2 Leute, die dort genannt werden, und die nochmal beleuchten, um zu gucken, was steht dort eigentlich. Und wer steht dort eigentlich? Kolosser 4, Abvers 7. Nochmal nicht erschrecken, müsst euch die ganzen Namen nicht merken. Kolosser 4, Abvers 7. Alles, was mich angeht, schreibt Paulus, wird euch Tychikus kundtun. Tychikus, schon mal gehört? Sehr gut. Wird euch Tychikus kundtun, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er eure Umstände erfahre und eure Herzen tröste. Mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist, sie werden euch alles kundtun, was hier geschieht. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des Barnabas, dessen wegen ihr Befehl erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, genannt Justus, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind Mitarbeiter am Reich Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Ihr seid noch nicht durch, der Abspann geht weiter. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Paulus, es reicht. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Versammlung, die in seinem Haus ist. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so macht, dass er auch in der Versammlung der Laodicea gelesen wird und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Und sagt Archippus, noch ein Name, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner, des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Okay, alle Namen noch im Kopf, das ist brutal schwer. Ganz ehrlich, wenn ihr an so eine Stelle in der stillen Zeit kommt, was macht ihr dann? Also ich kann euch sagen, was ich mache. Ich denke, und dann denke ich, aber ich will ja guten Gewissens, im Jugendkreis kommt das immer gut, sagen können, ich habe die ganze Bibel durchgelesen, von vorne bis hinten. Also muss ich auch durch diese Texte durch und denke mir, komm, Augen zu und durch, wobei das bei der stillen Zeit keine gute Idee ist, Augen zu und durch. Also Augen auf und durch und okay, einfach abgehakt. Aber wisst ihr, und ehrlich gesagt, so ging es mir auch, als ich den Text gelesen habe, aber wisst ihr, was mein Respekt vor diesem Text, vor diesen letzten Versen, die ich gelesen habe, enorm hat wachsen lassen? Ich habe mir einfach mal eine Liste gemacht der Leute, die dort beschrieben sind, die einfach mal untereinander weggeschrieben. Und dabei ist mir aufgefallen, dass hier die Schreiber von 16 von 27 Büchern des Neuen Testamentes zusammen sind. 16 von 27 Büchern, die Schreiber sind hier zusammen. Oder wenn du es in Kapiteln ausdrücken willst, unter diesen Leuten, die ich so gern überlese und so als Abspann bezeichne, inmitten dieser Leute sind, oder von diesen Leuten wurden 155 der 260 Kapitel des Neuen Testaments geschrieben. Neben Paulus wird Lukas genannt, Schreiber des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte. Und Markus wird genannt, der Schreiber des Markus-Evangeliums. Und das finde ich beeindruckend, dass hier Personen genannt werden, die Gott gebraucht hat, um, Achtung, ewige, unveränderliche Dinge aufzuschreiben. Ewige, unveränderliche Dinge. Denn Himmel und Erde werden vergehen, mein Wort wird nicht vergehen. Und inmitten dieser Truppe, bei der Bundeswehr klebte bei uns immer überall ein Aufkleber, eine starke Truppe. Das hier ist eine starke Truppe, die nicht nur aus Paulus bestand. Das hier ist eine starke Truppe und inmitten dieser Truppe hat Gott ewige, unveränderliche Dinge aufschreiben lassen. Er hat Sorge dafür getragen, dass diese Dinge nie verloren gehen. Unmittelbar inmitten dieser Arbeitsgruppe hier sind neben dem Kolosserbrief noch der Epheserbrief und der Philemonbrief entstanden. Unmittelbar in dieser Gruppe. Und kurz nachdem das geschrieben wurde, kommen die zwei Personen, die wir uns heute ein bisschen näher angucken, machen sich Tychikus und Onesimus auf den Weg von Rom, dort wurde dieser Brief geschrieben, um diese Briefe zu überbringen. Im Gepäck den Kolosserbrief, den Epheserbrief, den Philemonbrief. Und unmittelbar entstand aus dieser Gruppe ein weiterer Brief, der Philipperbrief. Drei Briefe, die in Ewigkeit zu Gottes Wort gehören, stehen in dieser Truppe. Vor ein paar Tagen habe ich einen Bericht über die Vorbereitung zur nächsten Weltklimakonferenz gehört. Und dabei gab es einen Rückblick auf die Weltklimakonferenz von 2012, die fand in Rio statt. Und dort wurde Folgendes in dem Bericht gesagt: Die Abschlusserklärung dieser Weltklimakonferenz in Rio, die stand schon fest, bevor die Konferenz überhaupt anfing. Das hat man den Teilnehmern schon vorher alles zur Kenntnis gegeben. Also das war das, was am Ende dann als das Ergebnis dieser Konferenz mitgeteilt werden sollte. Und dann wurde in dem Bericht Folgendes gesagt, ich zitiere mal: Über 100 Staats- und Regierungschefs reisten nach Rio, residierten in First-Class-5-Sterne-Hotels, um eine Erklärung zu produzieren, die schon am nächsten Tag das Papier nicht wert war, auf dem sie geschrieben wurde. Das sagt der Bericht. Nein, hier sind keine 100 Regierungs- und Staatschefs zusammen. Hier sind ganz normale Leute zusammen. Aber hier entsteht auch keine belanglose Erklärung. Hier entsteht ewiges Wort Gottes. Bei dieser Konferenz hier ließ Gott unter diesen Personen Teile seines Wortes entstehen. Und deshalb, ich glaube, das kann man sagen, wenn du an diesen Abspann in Kolosser 4 kommst, Herzlich willkommen im Hauptquartier Gottes auf Erden im Jahr 60, 62 nach Christus. Das Hauptquartier Gottes auf Erden im Jahr 60, 62 nach Christus. Und wo war dieses Hauptquartier? Das finde ich so super. Kein Fünf-Sterne-Hotel. Wo war dieses Hauptquartier? Gefängnis in Rom. Dort war Paulus. Es war so eine Art Hausarrest, offenbar, wenn wir das lesen. Diese erste Gefangenschaft, da hatte er noch Freiheiten, konnte Leute empfangen, wie wir auch hier sehen, dass Leute mit ihm zusammen waren. Aber dieses Hauptquartier ist kein Hotel, keine Wellness-Oase, ein Hausarrest, ein Gefängnis. Ich finde das super, dass dort Gott inmitten dieser Leute Geschichte schreibt, unveränderliche Dokumente. Ich weiß nicht, wie ihr euch in der Gemeinde fühlt, wahrscheinlich auch nicht als Fünf-Sterne-First-Class-Hotel, wie auch immer. Aber das Tolle ist, dass hier ein Ort sein kann, in dem Gott Geschichte schreibt. Wir sind nun neben Paulus und nur der Vollständigkeit halber, Timotheus war natürlich auch noch dabei, der wird ganz am Anfang des Briefes genannt. Wer sind nun neben Paulus die Teilnehmer dieser Konferenz? Der erste, der genannt wird, ist Tychikus. Was sagt Paulus über Tychikus? Er sagt drei Dinge, in Vers 7 steht das, oder in Vers 7 geht's los. Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus kundtun. Der, erstens, geliebte Bruder und zweitens, treue Diener und drittens, Mitknecht oder Mitsklave im Herrn. Das ist gigantisch. Und mir kommt es so vor, als würde der Fokus immer enger von Beschreibung zu Beschreibung. Also die Menge derer, auf die diese Beschreibung zutrifft, glaube ich, wird von Punkt zu Punkt enger. Als erstes sagt er, geliebter Bruder. Ganz ehrlich, das heißt bei Paulus, denke ich, manchmal nicht viel. Also wenn der alles geliebt hat und das ist der Wahnsinn. Was der für ein Herz, das Oberkörper muss so gewesen sein, was der für ein Herz gehabt haben muss, das ist irre. Also das würde mich jetzt noch nicht vom Hocker reißen. Geliebter Bruder, okay. Aber dann nennt Paulus den Tychikus treuen Diener. Oh, da wird die Luft schon dünner. Da wird die Luft schon dünner. Und dann Mitsklave im Herrn. Damit sagt er, das ist jemand, der sich völlig, der Sklave gibt, oder dieser Knecht, der gibt alle Rechte auf, alle eigene Rechte an seinem Leben, gibt er freiwillig auf und heftet sich mit Haut und Haaren an Jesus Christus. Ich fürchte, die Schnittmenge wird immer kleiner von Punkt zu Punkt. Aber Tychikus war da drin, ein Mitknecht, ein Mitsklave im Herrn. Jesus Christus, gehorsam, ergeben, ihm vertraut er sich völlig an. Das sagt Paulus über Tychikus. Stell dir mal vor, die Gemeindeleitung findet, du bist ein hoffnungsvoller, junger Nachwuchschrist und sagt, lieber Punkt, 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 lieber Steffen, wir haben eine ganz tolle Idee für dich. Wir bieten dir ein 4-Jahres-Praktikum bei Paulus. Paulus, denkst du, oh, das ist jetzt nicht irgend so ein Schwätzer, da geht's schon ab, aber okay, warum 4 Jahre? Also Tychikus und Paulus haben sich etwa 4 Jahre gekannt, als er das schreibt. In der Postgeschichte kann man nachvollziehen, wann die sich getroffen haben, das ist etwa 4 Jahre her. Okay, und du bist ja der Gemeindeleitung gehorsam und gehst und machst ein 4-Jahres-Praktikum bei Paulus. Oder du machst ein Praktikum auf unbestimmte Zeit und nach 4 Jahren sagst du, okay, ich will nochmal zurück nach Völklingen. Lieber Paulus, bitte gib mir mal eine Zwischenbeurteilung. Und Paulus würde in deine Zwischenbeurteilung reinschreiben, geliebter Bruder, geliebte Schwester, treuer Diener, Mitknecht im Herrn. Liebe Leute, Paulus schreibt das. Kein Haiopai. Sondern Paulus, der sein ganzes Leben in diesen Dienst gegeben hat, für den Herrn gegeben hat. Und der gibt mir, Steffen, ein Zwischenzeugnis. Ich weiß nicht, also wenn ich Tychikus gewesen wäre, ich hätte vorher schon mal reingeguckt. Es kann gut sein, dass er das erst gehört hat, als dieser Brief in Kolossä vorgelesen wurde. Aber was muss das für eine Granate gewesen sein, der Tychikus? Nochmal, wenn Paulus nach 4 Jahren sagt, Erstens, zweitens, drittens. Aber jetzt mal ehrlich, wie klingt das Leben von Tychikus oder die Beschreibung von Tychikus in deinen Ohren? In meinen Ohren klingt die, naja. Drei Dinge werden über ihn gesagt und einmal kommt Diener vor und einmal Sklave. Also drei Dinge werden gesagt und einmal kommt Diener vor und einmal Knecht oder Sklave. Das klingt richtig attraktiv, oder? Also das klingt richtig nach Selbstentfaltung, nach tun und lassen, was du willst. Das ist Tychikus. Nee, der arme Kerl wird beschrieben als Diener und als Knecht. Aber ich bin davon überzeugt, Tychikus wusste genau wie Paulus. Was schreibt Paulus am Ende seines Lebens, nachdem er sein ganzes Leben in diesen Dienst gestellt hat, schreibt er in 2 Timotheus 1, ich weiß, wem ich geglaubt habe und, Klammer auf, gedient habe. Einem großen Herrn, der sein Leben für mich gegeben hat. Fortan liegt mir bereit, Krone der Belohnung und so weiter und so fort. Und ich beim letzten Mal, als ich hier war, haben wir, glaube ich, über Johannes, habe ich was zu Johannes, zu Maria, Martha und Lazarus gesagt. Und ich habe damals bei Martha schon diese Stelle vorgelesen. In Johannes 12, Vers 26, wo der Herr sagt, wenn mir jemand dient, wird der Vater ihn ehren. Und über diesen Tychikus wird das gesagt, mit Sklave des Herrn, mit Knecht des Herrn. Deshalb, ich glaube, das habe ich bei Martha auch schon gesagt, aber macht nichts. Tychikus, zieh dich warm an. Du wirst erfahren, was es heißt, der Vater wird dich ehren. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn Tychikus, also ich weiß nicht, ob das theologisch jetzt so hundertprozentig richtig ist. Wenn nicht, verzeiht es mir. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn Tychikus jetzt uns zuhört, dass er am liebsten mir zurufen würde, Steffen, lass dich nicht abhalten von diesen Worten mit Sklave und Diener und treu und so. Denn ich habe jetzt schon 1900 und paar zerquetschte Jahre erfahren, was es heißt, wenn der Vater dich ehrt. Weil ich bin beim Vater. Ich bin bei Jesus Christus. Ich bin im Himmel. Ihr lieben Leute, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich, wenn ich noch mal leben könnte, mein Leben noch früher in den Dienst dieses Herrn geben würde. Weil es ist gewaltig, was er hier bereitet hat für uns. Ich glaube, dass Tychikus uns das zurufen würde. Lieber Punkt, 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 du dienst einem Belohner. Und vielleicht lässt er dich das schon hier auf der Erde merken. Aber wenn nicht, denk dran, die Erde ist nur das Vorspiel zur Ewigkeit. Und dort wirst du bei ihm sein, bei diesem Belohner und bei deinem Herrn, dem du gedient hast. Wisst ihr, was toll ist? Wisst ihr, was Tychikus übersetzt heißt? Es heißt nicht der arme, gebeutelte, niedergebückte Christ, der nur dient und nichts darf. Tychikus, über den gesagt wird Diener und Knecht, heißt der, mit dem das Glück ist. Das finde ich wunderschön. Tychikus heißt der, mit dem das Glück ist. Wie würde ich Glück definieren? Also Tychikus, nicht mit den Beschreibungen. Aber der, mit dem das Glück ist, heißt Tychikus. Und er bekommt dieses Zeugnis von Paulus. Und darf jetzt erleben, was es heißt, er diente einem Belohner. Aber Paulus sagt noch mehr über Tychikus. In Vers 7 sagt er, alles, was mich angeht, wird euch Tychikus kundtun. Er sagt, alles, was mich angeht, mich, Paulus, wird er euch sagen. Liebe Kolosser, wenn ihr was wissen wollt, wie es mir, Paulus, geht, fragt Tychikus. Das heißt, Tychikus weiß genau, sagt Paulus, über meine äußeren und inneren Umstände Bescheid. Er weiß genau, wie es mir geht. Er hat einen tiefen Einblick in meine Gesamtsituation. Und ich glaube, Tychikus war wirklich prädestiniert dafür. Wenn du dir in Apostelgeschichte 20 irgendwann mal durchliest, wo die beiden sich getroffen haben, das ist total beeindruckend. Die beiden treffen sich auf der dritten Missionsreise von Paulus und Tychikus entscheidet sich, Paulus zu begleiten. Das Ganze ist in Griechenland. Und die Situation, diesen einen Vers lese ich euch kurz vor. Die Situation, die dazu führt, dass Tychikus sagt, ich gehe mit. Paulus, ich bin dabei. Die Situation ist folgende. Und dann bin ich völlig raus aus der Nummer. Weil da verstehe ich gar nichts mehr. Die Situation ist folgende. Nachdem er sich 3 Monate aufgehalten hatte und als er nach Syrien abfahren wollte, Paulus, von den Juden ein Anschlag gegen ihn geschehen war, wurde er des Sinnes, durch Mazedonien zurückzukehren. Also, der Paulus bekommt mit, die Juden wollen mich umbringen, Klammer auf, wieder mal, Klammer zu. Und deswegen geht er weg. Und dann steht als nächstes, es begleiteten ihn aber, und kommen ein paar Namen, unter anderem Tychikus. Sag mal, hast du irgendwas nicht mitbekommen? Die wollen dem ans Leder. Und wahrscheinlich gehen die mit seinen Mitreisenden nicht viel zimperlicher um als mit ihm. Warum entscheidest du dich nach so einer Situation dafür, mit Paulus zu gehen? Weil Tychikus da schon eine Idee gehabt haben muss, welcher Herr hinter diesem Paulus steckte. Du hast von Bergen gesprochen, okay, das war ein ziemlicher Berg, die wollen mich schon wieder umbringen. Und Tychikus, wenn du mitgehst, das könnte heikel werden für dich. Ich habe aber einen großen Herrn. Und Tychikus geht mit. Er geht mit in dem vollen Bewusstsein, das wird kein Spaziergang. Ich glaube, das ist uns allen klar. Christsein, ich empfinde es zumindest so, ist kein Spaziergang. Manchmal würde ich gerne... Also manchmal denke ich auch, dass das macht das Leben kompliziert. Es macht natürlich auch vieles ganz einfach. Aber wenn ich mich dann wieder dabei ertappe, dass ich mir Gedanken machen muss um Dinge, um die sich andere, die nicht Christ sind, gar keine Gedanken machen, dann denke ich manchmal, das ist einfach kein Spaziergang. Aber Tychikus war das völlig bewusst. Aber er wusste damals schon, wem er gedient hat. Und dann hier in Kolosser bei Paulus erster Gefangenschaft, wer ist freiwillig bei ihm? Tychikus. Er war kein Mitgefangener, denn sonst hätte er ihn ja nicht ganz großmütig nach Kolossäe schicken können, sondern er blieb freiwillig bei diesem Gefangenen. Und was mich dann wirklich noch mehr beeindruckt, auch bei der zweiten Gefangenschaft von Paulus, ein paar Jahre später, die dann auch in den Tod von Paulus führt, ist Tychikus mit dabei, stand ihm als Diener zur Verfügung. Tychikus ist mit Paulus durch dünn, wenn man das im Leben von Paulus überhaupt sagen kann, durch mitteldick und durch ganz dick gegangen. Durch die erste Gefangenschaft, durch die zweite Gefangenschaft. Tychikus war dabei. Er wusste, wie es ihm geht und konnte deshalb den Kolossern alles, was Paulus anging, mitteilen. Das ist für mich wieder mal ein Zeichen dafür, wie viel Segen, wie viel Gutes darin liegt, wenn es tiefe christliche Freundschaften gibt. Nico, du hast das eben auch in deinem Zeugnis gesagt. Es ist schön zu wissen, so ähnlich hast du es, glaube ich, formuliert, dass sich jemand Sorgen um einen macht. Tychikus wusste genau, so gut kannte er Paulus. Tychikus wusste genau, der hat im Moment die Sorgen, das sind die äußeren Umstände, das sind die inneren Umstände, so steht es bei ihm. Und ich glaube, im Zeitalter, wo eine Freundschaft nur noch einen Mausklick bedeutet und wo du mit einem Mausklick zum Follower wirst, keine Angst, ich finde Facebook und Twitter auch toll. Also ich mache jetzt hier kein Facebook- und Twitter-Bashing. Aber in Zeiten, wo das normal wird, wie viele Freunde hast du? 584, ja, ich habe 600. Loser. Also in Zeiten, wo normal ist, dass Freundschaft nur ein Mausklick entfernt ist, bitte betet um solche Freundschaften, wie zwischen Tychikus und Paulus. Dass du Leute in deinem Leben hast, die wirklich wissen, wie es in dir drin aussieht, mit denen du darüber reden kannst und die einfach nah an deinem Leben dran sind. Und bete auch darum, dass du für jemanden so eine Person bist. Ich glaube, das ist vor allem in der heutigen Zeit schier unersetzlich in dem christlichen Leben, was kein Spaziergang ist. Betet um solche Freundschaften. Ich habe vor einiger Zeit eine Umfrage gelesen von unter Pastoren in den USA. Und sie wurden gefragt, was sind die 5 größten Hindernisse im Dienst für Gott? Und an Nummer 2 stand das Fehlen von tiefen Freundschaften. Und ich könnte mir vorstellen, dass da was dran ist. Paulus ist immer noch nicht durch mit seinem Freund Tychikus. Er kann in diesem Abspann, legt er noch einen nach. Er sagt über Tychikus, Vers 8, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er eure Umstände erfahre und eure Herzen tröste. Also liebe Kolosser, der Tychikus kommt zu euch und hat zwei Aufgaben. Erstens zuzuhören. Der soll eure Umstände erfahren. Und zweitens eure Herzen zu trösten. Also seht ihr, wie viel mehr als ein Bodenjunge Tychikus war. Er sollte ihre Herzen trösten. Paulus sendet ihn, um zuzuhören und um ihre Herzen zu trösten. Und überlegt mal, was glaubt ihr wohl, woher wusste Paulus, der Gefangene, dass Tychikus ein guter Mann ist, um zuzuhören und um trösten zu können in schwierigen Situationen? Paulus, der Gefangene. Woher wird er das wohl gewusst haben? Das steht nicht drin, aber ich glaube, dass er es an eigenem Leib erlebt hat. Denn Tychikus war ja bei ihm, bei dem Gefangenen, der gerade wieder mal so einen Berg vor sich hatte. Ich bin davon überzeugt, dass er erlebt hat, dass Tychikus zuhören kann und sein Herz getröstet hat. Liebe Leute, ich muss euch ehrlich sagen, in diesem Tychikus, in diesem dem, mit dem das Glück ist, entfaltet sich für mich ein Juwel. Es entfaltet sich wirklich ein Juwel. Diese Erinnerung, diese Formulierung, dass er eure Herzen tröste, erinnert mich an Boas im Buch Ruth. Könnt ihr das nachlesen? Die Ruth, die hat einiges hinter sich. Mann verloren, Heimat aufgegeben, geht in ein fremdes Land, fremde Kultur. Den einzigen Menschen, den sie hat, ist eine zutiefst verbitterte Schwiegermutter. Oh, die Kombination ist klasse. Schwiegermutter und verbittert. Und mit der geht sie zurück in dieses fremde Land. Und dann trifft sie Boas. Und Boas findet die richtigen Worte. Und dann sagt Ruth über Boas in Ruth 2, Vers 3, denn du hast mich getröstet und zum Herzen deiner Magd geredet. Zum Herzen deiner Magd geredet. Und das finde ich wunderbar. Paulus nutzt das noch mehrmals, dass er Tychikus in Gemeinden schickt, wo es schwierig wird, zu Leuten schickt, die Probleme hatten. Im Titusbrief wird das gesagt. Da sagt Paulus zu Titus, also Titus, du musst mal zu mir kommen, wir müssen bestimmte Dinge klären, aber ich schicke dir einen super Ersatzmann, der auf die Herde aufpasst in der Zeit, wo du weg bist. Dafür hat er zwei Möglichkeiten, einer davon ist Tychikus. Er war jemand, der zum Herzen reden konnte. Das finde ich eine wunderbare Gabe. Nochmal, Nico, nur weil du es eben erzählt hast, stellt euch vor, ich wäre Nico begegnet in seiner schwierigsten Zeit und hätte gesagt, oh Nico, wird schon. Ist das zum Herzen reden? Wahrscheinlich hätte Nico gedacht, du, Punkt, 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 wird schon. Also ihr müsst euch das vorstellen, der wird geschickt in eine ihm fremde Gemeinde und Paulus sagt, Tychikus, geh mal dahin und rede zum Herzen von diesen Leuten. Also nicht hingehen und sagen, liebe Kolosser, ein bisschen Verfolgung hin und her, das wird schon. Also solche Leute, ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, aber die sind total rar. Wenn ich mir überlege, wie viele Leute würde ich sagen, die in meinem Leben wirklich in mein Herz geredet haben. Also die nicht gesagt haben, Steffen, wird schon. Sondern die, einfach weil sie aus dieser Beziehung mit Gott herauskamen, die richtigen Worte in mein Leben geben konnten, um mein Herz zu trösten. Das ist ein gewaltiger Begriff. Leute, wenn dein Herz getröstet ist, dann kommt da plötzlich Ruhe rein in schwierigen Umständen. Jawohl, ich habe den Berg vor der Haustür, aber ich habe Trost im Herzen. Weil dieser große Gott jemanden gebraucht hat, um in mein Herz zu reden. Tychikus ist für mich ein Juwel. Und ein absolut Also wir sagen Hidden Jewel, also wir clustern bei uns die Kunden in verschiedene Bereiche und ein Bereich davon heißt Hidden Jewel, eine verborgene Schönheit, das ist Tychikus für mich. Da taucht da irgendwo im Abspann auf, aber eine Granate, ich glaube eine Granate. Und die Tatsache, dass Paulus auf diesen Freund hier verzichtet, um ihn nach Kolossä zu schicken, was sagt euch das? Erstens, Paulus muss die Gemeinden brutal geliebt haben, dass er sogar bereit war, auf Tychikus zu verzichten. Und zweitens zeigt mir das, wie sehr Mangelware solche Leute sind. Und nochmal, und das kann ich guten Gewissens sagen, seitdem ich das gelesen habe, ich bete für Tychikusse in meinem Leben. Weil es ist nur eine Frage der Zeit, wann eine Situation kommt, in der du jemanden brauchst, der nochmal aus der Gemeinschaft mit Gott heraus zu deinem Herz redet und dich nochmal auf die Spur bringt und sagt, hör mal, du dienst so einem Belohner, was machst du denn da rechts und links des Weges? Oder der dir einfach Mut gibt in schwierigen Umständen. Und bete darum, dass Gott aus dir einen Tychikus macht. Weil solche Leute sind von unschätzbarem Wert. Meine Zusammenfassung von Tychikus, der treue Freund mit dem Herz für Menschen. Das ist meine Zusammenfassung von Tychikus, der treue Freund mit dem Herz für Menschen. Nummer zwei. Also ihr seht, ich muss nochmal genau zählen, ich glaube, da stehen so 12 Namen. Es dauert ein bisschen länger heute, wir haben jetzt ein Zwölftel durch. Ich hoffe, ihr habt nichts mehr vor heute. Nee, keine Angst. Onesimus, den nehmen wir uns noch vor. Und dann können wir irgendwann, wenn ihr Lust habt, mal Fortsetzungen machen. Alle guten Hollywood-Filme haben ja auch 2 und 3 Teile. Also Onesimus nehmen wir uns noch vor. Wer war Onesimus? Das ist der Nächste, der genannt wird. Vers 9. Mit Onesimus. Onesimus war aus Kolossä und war ein Knecht eines Dienstherrn namens Philemon. Und er ist diesem Philemon entlaufen und offenbar wohin geflohen? Nach Rom. Und hat in Rom, ist er offenbar irgendwie mit Paulus in Kontakt gekommen. Oh, Onesimus, wärst du doch gut nicht nach Rom geflohen. Denn das hat dein Leben völlig verändert. Aber er ist in Rom mit Paulus in Kontakt gekommen und höchstwahrscheinlich, wenn du den Philemonbrief liest, dann bekommt man den ganz festen Eindruck davon, dass Onesimus durch Paulus zum Glauben gekommen ist. Wahrscheinlich in diesem Hausarrest hat ihn mal jemand mitgenommen, wahrscheinlich der Tychikus hat gesagt, komm Junge, das ist gut, der Mann, lass uns mal hingehen. Keine Ahnung, aber irgendwie sind die in Kontakt gekommen und Paulus konnte diesen Onesimus zum Glauben führen. Und da es ein biblisches Prinzip ist, dass Dinge, soweit möglich, nicht nur vor Gott in Ordnung gebracht werden, sondern auch vor Menschen, hat Paulus die Idee, Onesimus, du gehst zurück nach Kolossä, wo du deinen Dienstherrn triffst, dem du entlaufen bist, den du enttäuscht hast, dem du Unrecht getan hast und wo du noch ein paar Christen triffst. Könnt ihr euch vorstellen, wie Onesimus sich gefühlt hat mit jedem Schritt, nochmal, er wurde ja dann mit Tychikus geschickt, diesen Brief zu überbringen, wie sich dieser Onesimus gefühlt hat mit jedem Schritt auf Kolossä zu. Der Berg wurde wahrscheinlich immer größer. Jeder Schritt auf diese Stadt zu, denn dort, wo er jetzt hingehen sollte, dort war Onesimus für alle nur der entlaufene Sklave. Der untreue Knecht. Und ich stelle mir das so vor, Gemeinde in Kolossä, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, hat irgendjemand dann mal gefragt, den Onesimus, sag mal Onesimus, Philemon, wie geht's ihm deinen Sklaven? Onesimus, der ist mir weggelaufen. Was? Gibt's doch nicht. Also das war rund da, mit Sicherheit. Die wussten, okay, Onesimus ist der Untreue, der Entlaufene. Den kannst du vergessen. Und der ging jetzt zurück in diese Stadt. Und Tychikus hat sogar noch einen Brief für seinen Dienstherrn dabei. Und was schreibt Paulus? Paulus sagt hier, ich sende euch einen neuen Menschen. Ich sende euch Onesimus, den treuen und geliebten Bruder. Den treuen und geliebten Bruder. Wie viel Wertschätzung Paulus für Onesimus hatte, Das wird deutlich in diesem Brief an Philemon. Nur ein Zitat daraus. Dort sagt Paulus: Ich bitte dich für mein Kind, Onesimus, ihn, das ist mein Herz, den ich bei mir behalten wollte. Also Paulus sagt: Lieber Philemon, dir den Onesimus, deinen entlaufenen Sklaven, zurückzuschicken, das ist so, als würde ich mein Herz rausreißen und es dir geben. So sehr hat er diesen Mann lieb gewonnen. Und er bezeichnet ihn nochmal als treuen und geliebten Bruder. Und was mir am besten gefällt: Onesimus muss ein jung bekehrter Mann gewesen sein. Kein junger Mann, das wissen wir nicht, aber er muss junggläubig gewesen sein. Warum? Weil Paulus nur, in Anführungszeichen, 2 Jahre in diesem Hausarrest in Rom war. Und in dieser Zeit haben die sich kennengelernt und ist Onesimus zum Glauben gekommen. Wie lang war der gläubig? Also vielleicht ein paar Monate, vielleicht ein Jahr. Maximal 2 Jahre war der gläubig. Und was schreibt Paulus über diesen Jungbekehrten? Alle Jungbekehrten oder jungen Leute, die ich vielleicht unterwegs irgendwo bei Tychikus verloren habe, jetzt nochmal einklinken, das wäre super. Denn, nochmal, Onesimus, maximal 2 Jahre bekehrt, maximal. Und Paulus nennt ihn treu. Der hat offenbar gleich nach seiner Bekehrung nach Möglichkeiten gesucht, treu zu dienen. Beide Briefüberbringer werden treu genannt, auch der junge Christ Onesimus. Jetzt nochmal, denk daran, Gott hat das hier aufschreiben lassen. Ich weiß nicht, wie du als junger Christ, also jetzt jung nicht im Sinne von Lebensjahren, sondern vielleicht jung bekehrt, wie du denkst, okay, wie kann schon mein Beitrag im Reich Gottes aussehen? Wenn du das überhaupt schon denkst, wenn du diese Frage stellst, das ist schon mal super. Aber denk dran, also ich würde auch sagen, okay, der kann in den 2 Jahren noch keine Bäume ausgerissen haben, hat wahrscheinlich auch noch nicht so furchtbar viele Gemeinden gegründet, aber Paulus nennt ihn treu. Worin bist du treu? Worin bist du, das sagt Paulus ausdrücklich im Philemonbrief, er ist mir nützlich. Worin bist du, worin bin ich nützlich für die Gemeinde, für Gott, für die Menschen um dich rum? Das ist etwas, was über diesen Jungbekehrten gesagt wird. Und das finde ich super. Vielleicht habe ich die Geschichte schon mal erzählt, dann verzeiht mir das bitte, dann liegt das daran, dass die mir wirklich ein Vorbild gewesen ist. Ein Pastor, den ich mal gehört habe, der hat in seiner Predigt gesagt, also kurz nachdem er sich bekehrt hat, ist er direkt zum Gemeindeleiter hin und hat gesagt, hör mal, ich will auch einen Bibelkreis leiten. Also sich gestern bekehrt und morgen sagt er, ich will auch mal einen Bibelkreis leiten. Und der Gemeindeleiter sitzt da und denkt, super, super Idee. Pass auf, ich hab eine Aufgabe für dich. Wir haben vorne im Foyer, da steht so ein Riesenbaum. Und der hat immer extrem viel Durst und der verliert so schnell Blätter. Deine Aufgabe für die nächsten 6 Monate ist es, dafür zu sorgen, dass dieser Baum immer genug Wasser hat und dass da nie ein Blatt rumliegt, sondern dass das immer ordentlich aussieht. Und dieser Jungbekehrte geht raus und denkt, schon komisch irgendwie. Und lässt sich das mal durch den Kopf gehen, bin ich begabt dafür, hat Gott mir diese Gnadengabe gegeben, Wasser zu gießen und Staub zu fegen und so. Und er geht nach einer Woche hin und sagt, hör mal, ist ja schön und gut, aber das ist nicht mein Ding. Hast du nicht eine andere Aufgabe für mich? Und der Gemeindepastor sagt ihm, der Gemeindeleiter sagt ihm, doch, ich habe eine andere Aufgabe für dich. Für die nächsten 9 Monate ist deine Aufgabe, dich um diesen Baum zu kümmern. Und er hat das gemacht. Er hat sich um diesen Baum gekümmert. Und dann ist er irgendwann nochmal hin und sagt, warum hast du mir diese Aufgabe gegeben? Und die Antwort des Gemeindeleiters war, weil du nicht früh genug Treue im Kleinen lernen kannst. Weil das etwas ist, was ich durch dein ganzes Leben als Christ durchziehen sollte. Wonach sucht Gott? Unter anderem nach Verwalter, die treu erfunden werden. Das steht so im 2. Korintherbrief, dass Gott Leute sucht, die treu erwiesen werden. Was bedeutet das? Das ist auch eher Mangelware. Gott sagt, also ich suche danach. Ich gehe die Reihen durch und suche, wer wirklich treu ist. Das ist meine Zusammenfassung für Onesimus. Ein junger Christ, der früh Treue lernte. Das sind die ersten beiden, denen Gott hier ewiges Andenken bewahrt. Und jetzt die letzten 2-3 Minuten. Jetzt stellt sie euch vor, Tychikus, Onesimus. Und sie gehen auf Kolossä zu. In den Taschen Kolosserbrief, Epheserbrief, Philemonbrief. Sie gehen auf diese Stadt zu. Ob sie wohl ahnten, also wenn ihr ein Stück mit mir kommt, sie stehen jetzt kurz vor Kolossä, gucken auf diese Stadt. Ob sie wohl ahnten, dass das Einzige, was von Kolossä übrig bleiben sollte, die Briefe waren, die sie im Gepäck hatten, oder der Brief war. Von Kolossä sollte nichts übrig bleiben. Kolossä ist verschwunden von der Landkarte, von der Weltkarte. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist der Brief an Kolossä, den die dabei hatten. Ob sie wohl ahnten, dass die Aufgabe, die sie von Paulus bekommen hatten, einen Brief von A nach B zu bringen, gut, dass wir die Post dafür haben, aber dass diese triviale Aufgabe, einen Brief von A nach B zu bringen, dass Gott diese Aufgabe benutzen würde, um für immer Menschen zu verändern, durch die Briefe, die sie dabei hatten. Der Epheserbrief, wo wir von diesen Segnungen lesen, mit denen wir gesegnet worden sind. Kolosserbrief, Christus in euch. Wie viele Menschen haben die Wahrheiten des Kolosserbriefes schon verändert? Du musst nicht mehr aus deiner eigenen Kraft leben, Christus lebt in dir. Welche Schätze trugen die bei sich? Glaubt ihr, das haben die geahnt? Niemals. Die haben einfach ihre triviale Aufgabe treu erfüllt. Ob Onesimus wohl geahnt hat, damals, 60 nach Christus, als er schweren Herzens in Kolossä eingerückt ist, ob Onesimus wohl geahnt hat, dass Gott seine Lebensgeschichte Jahrtausende lang benutzen würde, um zu zeigen, wie er Menschen verändern kann. Hat er das geahnt? Ich glaube es nicht. Er hat einfach gemacht, was Paulus ihm gesagt hat. Er ist einfach nach Kolossä zurückgegangen. Und der Herr, der große Gott, nutzt diese Lebensgeschichte nochmal, um zu zeigen, wie dieser große Gott aus einer verkorksten Vergangenheit eine segensreiche Zukunft machen kann. Ahnst du, was Gott bei dir und mir vorhat? Also ich glaube, wir ahnen es nicht. Ahnst du, wie er dein Leben verändern kann, dass andere sehen, es ist gewaltig, wie Jesus Christus wirken kann in einem Leben? Ahnst du, welche segensreiche Zukunft er für dich hat? Vielleicht trotz einer verkorksten Vergangenheit. Das Onesimus. Ahnst du, was Gott aus einer Aufgabe, die er dir gibt, oder die dir der Gemeindeleiter gibt, weil ich habe noch nie gehört, dass Gott zu mir gesagt hat, Steffen, du musst jetzt die Blumen gießen. Im Zweifel sagt das irgendjemand, dem Gott Autorität gegeben hat, sagt das zu mir. Aber ahnst du, dass so eine Aufgabe Gott benutzen kann, um Menschenleben zu verändern? Weil nichts anderes geschieht hier. Ahnst du, wie viel Großes Gott aus Treue im Kleinen tun kann? Und weil Gott Großes tun kann, sollte uns einfach ein Ansporn sein, treu zu sein im Kleinen. Vielleicht gucken Leute vorne in das Foyer und denken, das ist der Baum, der sieht aus. Also guck, das blühende Leben, der hat immer genug Wasser und da ist nie Dreck drum. Hier musst du mal reingehen. Hier ist irgendwie Leben da, hier ist Sauberkeit da, hier ist keine Ahnung. Nochmal, die hatten keinen Schimmer davon. Das war eine triviale Aufgabe scheinbar. Von A nach B etwas zu bringen. Und Gott hat Menschen verändert dadurch und hat es für alle Ewigkeiten aufschreiben lassen. Denk dran, du dienst einem Belohner. Und das Tolle ist, wir sind nicht allein unterwegs, sondern wir sind zusammengestellt als starke Truppe. Nicht jeder ist ein Tychikus. Jeder kann ein Onesimus sein. Und keine Angst, da kommen noch ein paar Granaten, aber heute nicht mehr. Und das wäre einfach, das wäre meine Botschaft. Sei treu im Kleinen und bete um solche Leute wie Tychikus. Es wird helfen, Berge zu überwinden, weil diese Leute aus der Kraft von Gott agieren. Und traut deinem Gott zu, dass er aus den kleinen Dingen deines Lebens Großes, das ist ja irre hier, Ewiges machen kann, Unveränderliches machen kann.